Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Nachmittag, Frau Kneißl, heute ausnahmsweise mal.
Ja, gern. Einen schönen guten Nachmittag, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen guten Morgen, guten Abend, was auch immer gerade passt für unsere Zuhörer.
Ja, Frau Kneißl, und zunächst, bevor wir in das aktuelle Geschehen rund um den Krieg in Israel und Palästina eingehen und auch heute mal wieder einen Blick auf die Entwicklung in der Ukraine werfen, wollte ich Sie einmal darum bitten, unseren Zuhörern einen kleinen Einblick in Ihr Leben in Russland zu geben. Sie sind jetzt ja mittlerweile seit fast 2 Monaten vor Ort und haben dort auch mehrere Projekte, mit denen Sie rund um die Uhr beschäftigt sind. Das ist zum einen die Denkfabrik Gorki, die Sie aufbauen, Ihre Tätigkeit an der Universität St. Petersburg und auch Ihre Teilhabe an diplomatischen Treffen. Ich habe jetzt ganz aktuell, haben Sie mir auch im Vorgespräch gerade noch erzählt, waren Sie bei einem BRICS-Plus-Forum in St. Petersburg. Also vielleicht für unsere Zuhörer mal zu Beginn, wie lebt es sich denn in Russland und wie überstehen Sie den gerade begonnenen eisigen Winter in St. Petersburg?
Lebt sich gut in Russland. Also ich sage das wirklich aus ganzem Herzen, und ich bin dankbar allen Menschen gegenüber, die das möglich gemacht haben, weil das war ja nicht so einfach herzukommen. Unsere Zuhörer haben das ja in Etappen mitverfolgt. Wir haben uns unterhalten aus dem Libanon, wir haben uns unterhalten aus einem kleinen Dorf in der russischen Pampa im Sommer, und es war dann wieder Libanon, und wirklich hier zu landen, kurioserweise nämlich am 7. September, also genau einen Monat bevor es zu dieser Gewalt, zu diesem Gewaltausbruch kam, in meiner Region, in der ich eben jetzt fast 1,5 Jahre leben durfte auch, weil es war ja auch nicht ganz klar, wohin darf ich noch ziehen, nachdem ich aus der EU rausgeworfen worden war. Aber es lebt sich gut hier. Mich erinnert manches an eine untergegangene Welt meiner Jugend, was Europa anbelangt. Also Beispiel, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal wo in der Stadt, als Frau allein unterwegs sein. Und das war die Antwort, die ich oft gab, wenn man mich zum Beispiel in Frankreich fragte vor 30 Jahren, wie ist denn Wien? Sagte ich, ich kann überall unterwegs sein. Und mir war damals schon klar, vor 30 Jahren, dass das nicht selbstverständlich war, weil wer damals sich im Großraum Paris oder im Großraum Marseille oder wo auch immer bewegte, hatte Ratschläge von Freunden im Ohr: fahr lieber nicht mit dem Schnellzug nach Sonnenuntergang, schau, dass du zu zweit unterwegs bist in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das waren so die Ratschläge, die ich als junges Mädchen im Ohr hatte und an die ich mich auch hielt meistens. Und mittlerweile ist aber der Alltag für Frauen, würde ich sagen, in vielen europäischen Städten doch ein anderer geworden. Und das ist eben hier wiederum ein anderes Lebensgefühl. Also ich gehe wirklich zu jeder Nacht, der Tages- und Nachtzeit durch den großen Park, der vor der Tür ist, weil wir haben keinen Garten und die Hunde brauchen mehrfach am Tag ihre Runde. Und wir sind unterwegs und ich habe auch keinen einzigen Moment erlebt, der irgendwie ungut gewesen wäre. Und das ist für mich unter anderem dieses, es lebt sich gut. Es ist eine wunderschöne Stadt, und wobei mir, also das erste Mal als Touristin hier war 2016, ist mir das schon passiert und es passiert mir hier oft. Ich bin manchmal etwas verwirrt, wo bin ich denn? Weil wenn man etwas unkonzentriert durch die Straßen geht oder in der Früh aus dem Fenster schaut, dann frage ich mich immer wieder, bin ich jetzt in Paris? Dann sage ich mir, nein, es ist viel größer als Paris. Bin ich in Amsterdam? Nein, es ist viel schöner als Amsterdam. Bin ich in Venedig? Nein, es ist nebeliger und kälter als Venedig. Also es ist diese kuriose Mischung, die diese Stadt ist. Manche nennen es das Venedig des Nordens, aber Peter der Große hat sich viel an Amsterdam orientiert. Also die Städtepläne hat er sehr, sehr viel selbst wirklich entworfen und skizziert. Und es hatte etwas sehr Französisches an sich, weil ja auch viele Architekten ursprünglich aus Frankreich und Italien kamen. Also es ist in gewisser Weise ein Potpourri an europäischer Lebensart und Zivilisation und Architektur und da. Also es ist eine wunderbare Mischung und ich betrachte es als ein großes Privileg, hier leben zu dürfen. Unser Büro wurde weltweit bekannt jetzt durch eine sehr, sehr schöne Dokumentation, die Dominik Reichert und seine Kollegen von RTL.de gemacht haben. Mittlerweile gibt es ja viele Möglichkeiten, das so zu formatieren, dass man es auch sehen kann, trotz Zensur innerhalb der EU. Und ich habe sehr viele nette Rückmeldungen bekommen. Unser Büro ist einfach in einem wunderschönen Gebäude untergebracht, das der Universität gehört. Heute waren übrigens wiederum Filmaufnahmen, weil das war ursprünglich auch Sitz der Filmakademie von St. Petersburg, die hier fast monatlich ihre Filmaufnahmen machen. Meistens sind es Filme mit Plots, die im 18. Jahrhundert angesiedelt sind. Also dann kommt man in der Früh ins Büro und geht an einigen Musketieren und Hofdamen vorbei. Das ist auch recht amüsant. Ich darf hier mit den Hunden unterwegs sein. Die Hunde kommen täglich ins Büro mit. Das ist alles möglich. Und es ist eine Herzenswärme da, die ich in dem Umfang eigentlich nur aus dem Orient kenne und die in unseren Breiten leider schon sehr lange Platz gemacht hat, einem wachsenden Zynismus. Also mich hat das schon vor Jahren irritiert, wie zynisch auch junge Menschen geworden sind, vielleicht teilweise abgebrüht, saturiert, wie immer man das qualifizieren will. Aber diese Herzenswärme, die ich an jeder Ecke irgendwie immer wieder verspüre und Freundlichkeit, das ist einfach etwas Schönes. Großes Handicap ist die Sprache. Also ich rede weit mit Händen und Füßen. Ich hatte jetzt ein paar medizinische Termine, weil wir müssen Nägel aus dem Knöchel herausgenommen werden, die sich in Bewegung gesetzt haben. Ich hatte einen Unfall vor 2,5 Jahren und die Nägel sind leider im Nervengewebe drinnen und verursachen steten Schmerz. Und ich war hier an der Universitätsklinik und auch da, wow, ja, also die medizinische Versorgung ist beeindruckend und all die Untersuchungen, die mit einem gemacht werden. Es ist ein relativ kleiner, routinierter Eingriff. Ich hoffe, es verhält sich auch so. Aber ich habe innerhalb von 5 Tagen den Termin bekommen, am Dienstag beim Arzt gewesen zur Diagnose. Der hat gesagt, ja, wenn Sie wollen, können wir am Wochenende operieren. Und dann durchläuft man mehrere Untersuchungen, die wirklich umfassend sind. Also in Österreich muss ich 20 Seiten unterschreiben, wo überall sozusagen Verzicht auf Haftung ist, dass man sozusagen, dass sich die Ärzteschaft jeglicher Verantwortung entzieht, sollte etwas passieren. Und es passiert genug. Mir ist auch mal ein Operationsfehler passiert, aber hier, es wird wirklich alles untersucht, von den Gefäßen über Herz bis hin zu Blutabnahmen, EKG sowieso. Also es wird rundum gemacht und die Termine erhält man also innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, es ist vielen unseren Hörern bekannt, aus eigener leidlicher Erfahrung, wenn man einen Facharzttermin heute benötigt, in Österreich oder Deutschland und ich glaube auch in der Schweiz, dann wartet man doch einige Monate, bis man ein MR oder ein CT oder was auch immer hat.
Mm-hmm. Ja, das sind ja wirklich paradiesische Zustände, die Sie dort aus der Zarenstadt beschreiben, von denen wir hier in Europa, ich funke ja hier aus Köln, wie Sie wissen, nur träumen können, denn auch ich hier als junger Mann bin mittlerweile so weit zu sagen, dass ich mich nachts lieber nicht mehr alleine auf die Straße begebe, zumindest in gewissen Regionen in dieser Stadt. Aber Frau Kneißl, lassen Sie uns an dieser Stelle auch rüberblicken auf das geopolitische Weltgeschehen, denn es war diese Woche auch wieder sehr viel los und wir müssen in eine Region blicken und uns mit ihr weiter beschäftigen, in der alles andere als paradiesische Zustände herrschen, denn in den vergangenen Tagen haben jetzt die israelischen Behörden den Bewohnern in Palästina im Gazastreifen kurze Zeitfenster eingeräumt, in denen sie sich auf den Weg nach Süden machen konnten. Am Mittwoch gaben sie bekannt, dass mehr als 50.000 Menschen Gaza-Stadt über die Straße verlassen haben. Am Vortag waren es bereits 15.000. Binnenflüchtlinge, viele Bewohner weigern sich jedoch, in den Süden zu ziehen, entweder wegen der Gefahren auf dem Weg oder wegen der Gefahr, auch im Süden vom israelischen Militär angegriffen zu werden. Nach Schätzung der Vereinten Nationen sind aktuell bis zu 30.000 Menschen in ihre Häuser im Norden zurückgekehrt, nachdem sie eben keine anderen Unterkünfte finden konnten. Vertreibung der Palästinenser nach Süden wird inzwischen in den sozialen Medien als Nakba 2 bezeichnet. Sie wissen, das arabische Wort Nakba bedeutet so viel wie Katastrophe oder Unglück und wurzelt in der Entscheidung von 1948 der Vereinten Nationen, Palästina zu teilen. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf die aktuelle Situation? Sie sprachen jetzt schon mehrfach von einer Tragödie, die sich da unten abspielt. Was sagen Sie denn jetzt knapp 5 Wochen nach Ausbruch des Krieges zur Situation unten in Israel und Palästina?
Die Ereignisse vom 7. Oktober haben Israel in eine Racheaktion hineingeschleudert, die ihresgleichen sucht. Das ist manches verständlich, aber das meiste würde ich sagen nicht nachvollziehbar. Und die Folge der 1400 von der Hamas getöteten Israelis plus der 240 entführten Menschen ist, dass nunmehr über 10.000 Palästinenser ums Leben gekommen sind, davon 40% Kinder. Dass der UNO-Generalsekretär vergeblich eine Feuerpause einfordert, dass die Statistik, diese sehr blutige Statistik der Militäroperation, sämtliche Statistiken der Konflikte der letzten Jahrzehnte durchbricht. Also noch in keinem Konflikt sind so viele Kinder innerhalb kürzester Zeit zur Zielscheibe geworden. Und was danach kommen soll, das, glaube ich, weiß niemand. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den israelische Politiker auch aus den eigenen Reihen der Likud-Partei von Benjamin Netanyahu stellen. Also ich habe beispielsweise ein Interview gelesen in einer israelischen Zeitung mit Ehud Olmert, einer der Vorgänger und Nachfolger von Netanyahu. Er war ja mehrfach Premierminister. Ehud Olmert war Premierminister zwischen 2006 und 2009 und in seine Amtszeit fiel auch der Israel-Hisbollah-Krieg des Sommers 2006. Und Olmert sagt eigentlich das, was viele Israelis in kritischen Anmerkungen zum Ausdruck bringen, dass Netanyahu wie wild um sich schlägt, keinen Plan hat, dass er an sich am politischen Ende ist, dass er aus einem, also ich zitiere Olmert, geradezu in einem Nervenzusammenbruchsmodus stecke. Also das sind so die Wahrnehmungen der politischen Weggefährten des Premierministers. Und das verstärkt eigentlich noch einmal dieses Bild der Tragödie, nämlich dass es fast wie ein grauenhaftes Theaterstück einer griechischen Tragödie ist, wo am Ende also fast alle auf der Bühne sozusagen tot sind, ja. Und das versteht man ja auch unter der Metapher der griechischen Tragödie. Das ist fast eine Ausweglosigkeit, ein Fatum, ein wie vom Schicksal vorhergetragen, ein grauenhaftes Ende nimmt ohne Gewinner. Alle sind Verlierer. Und diese Situation offenbart sich meines Erachtens aus aller Ferne gesprochen. Ich verwende weiterhin den Begriff Tragödie, Drama. Für mich ist das viel mehr als ein Krieg, als ein Konflikt. Es ist eine fast ausweglose Situation. Und vielleicht noch als letzter Gedanke, oder vielleicht können wir den auch in unserem Gespräch noch weiter ergänzen. Es ist nicht klar, wie jetzt die anderen Akteure in der Region handeln wollen, vorgehen werden. Also es hat immer wieder damit gerechnet, ja heute oder morgen oder gestern wird sich der Iran einmischen, wird eine größere Aktion setzen oder wird etwas Gröberes passieren zwischen Libanon und Israel. Soweit ist es bislang nicht gekommen. Es sieht gegenwärtig eher danach aus, als würde sich das jetzt in ein blutiges Patt verwandeln. Und vielleicht ein allerletzter Gedanke, der mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht. Anthony Blinken, der US-Außenminister, war jetzt ein zweites Mal in der Region unterwegs im Sinne einer Art Krisenpendeldiplomatie. Und er hat sich so ungeschickt und so ahnungslos verhalten. Ja, und das ist insofern bedrückend, als Blinken ja jetzt nicht der völlig ahnungslose Diplomat ist. Der hat ja lange Erfahrung gesammelt im Auswärtigen Amt der USA und in früheren Administrationen gedient. Aber allein diese Ankündigung, die PLO unter Mahmoud Abbas solle doch den Gazastreifen übernehmen, es ist also sowas von daneben. Und braucht das jetzt kein Spezialwissen, weil die PLO unter Abbas eigentlich völlig erniedrigt und fast delegitimiert wurde von den Israelis. Also man hat Abbas immer wieder coram publico, also wirklich vor aller Öffentlichkeit, im Regen stehen gelassen. Ja? Und die letzten Jahre, es ist meine Erinnerung nach den letzten 5 Jahren bereits, wird laut diskutiert in Washington, in Brüssel. Ja, was soll man mit diesem alten Abbas machen? Ja, also Abbas ist zu alt, der müsse weg und der hat überhaupt keinerlei Einfluss mehr. Und dann kommt ein Blinken in dieser verdammt verfahrenen Situation und sagt, Abbas soll ran. Also sie wissen einfach, sie sprechen wie die Blinden von der Farbe.
Ja, und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Frage der Ausweitung dieses Konfliktes über Israel und Palästina hinaus beschäftigt uns natürlich auch diese Woche, denn Irans Außenminister hat jetzt in dieser Woche mit seinen bisher schärfsten Worten vor einer Eskalation des Konfliktes gewarnt. Er hat gesagt, ich zitiere ihn einmal, wegen der massiven Ausweitung des Krieges gegen die zivilen Bewohner Gazas ist die Ausweitung des Kriegsausmaßes nun unvermeidlich geworden. Das hat er am Donnerstag laut einer Mitteilung des Außenministeriums, des iranischen Außenministeriums gesagt. Zuvor hatte er sich noch mit seinem katarischen Kollegen per Telefon ausgetauscht. Ich zitiere ihn nochmal. Er sagte laut dem iranischen Außenministerium, aufgrund der zunehmenden Intensität des Krieges gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens ist es unvermeidlich geworden, dass dieser Krieg sich ausweiten wird. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie da auf diese iranische Rhetorik? Ist es quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch dazu kommt, dass dann auch die Hisbollah und womöglich auch der Iran direkt in das Kriegsgeschehen eingreifen werden?
Ja, es gibt so manches Element, das dafür spricht. Das Wesentliche, würde ich sagen, ist diese Kanonenbootdiplomatie, die die USA machen, indem sie nämlich bereits vor 3 oder 4 Wochen 2 Flugzeugträger vor die Küsten Gazas geschickt haben. Also es ist ja nicht ohne. Die USA, glaube ich, verfügen insgesamt über 7 oder 8 Flugzeugträger. Und das ist sozusagen das schwerste Geschütz, das man auffahren kann. Die sind sozusagen vor Anker gegangen und ein U-Boot. Ich möchte das jetzt nicht irgendwo ironisieren, auch wenn ich jetzt bedauerlicherweise gerade etwas schmunzeln musste. Aber mich erinnert das einfach an eine gewaltige Kanonenbootdiplomatie, dieses Wort, wurde geschaffen Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Briten und die Deutschen sozusagen vor Anker gingen in ihrem Wettlauf um Einfluss. Ja. In der Zwischenzeit ist nämlich auch ein chinesisches Kampfschlachtschiff sozusagen in Richtung östliches Mittelmeer losgefahren. Und es erinnert in manchen, man darf diese Analogie nie in Extremes drücken, aber es erinnert in manchen doch an diese, eben, ich zitiere noch einmal diesen Fachbegriff, Kanonenbootdiplomatie vor dem Ersten Weltkrieg. Und damals wurde das britische Empire herausgefordert von Deutschland. Ja, und manche vergleichen ja China mit Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Aber es ist ja nicht nur China, sondern es ist der von Ihnen zitierte Iran, es ist Katar, es ist die Türkei. Also es werden hier diese scharfen Geschütze aufgefahren. Frage, die sich stellt, ist das jetzt alles wirklich nur, um eine Drohkulisse aufzubauen, um Flagge zu zeigen, um, wie die USA eben auch betonen, Israel den Rücken zu stärken? Weil selbst wenn diese Flugzeugträger jetzt vorzüglich da in Operation gehen, um beispielsweise die US-Staatsbürger zu evakuieren. Und allein im Libanon und Jordanien, wenn ich mich recht erinnere, ich will jetzt keine falsche Zahl zitieren, aber ich glaube, es handelt sich allein in diesen beiden Staaten um 600.000 US-Bürger. Das heißt, wir haben Libanesen und Jordanier mit einer Doppelstaatsbürgerschaft. In Israel, würde ich sagen, ist diese Zahl noch mal höher. Also wir sprechen hier von Hunderttausenden Menschen, über einer Million, die aufgrund des konsularischen Schutzes, der sozusagen völkerrechtlich jeden Staat auferlegt ist, sich für seine Staatsbürger einzusetzen. Wir kennen diese Problematik jetzt auch mittlerweile, wenn es um die Geiseln geht, weil nicht alle sind nur Israelis in Anführungszeichen. Manche haben eben auch eine russische oder eine US-amerikanische oder französische Staatsbürgerschaft, Doppelstaatsbürger. Was machen dann sozusagen die anderen Staaten, die für diese Staatsbürger sich auch verantwortlich fühlen sollten und dies in vielen Fällen auch tun? Werden sie diese Staatsbürger evakuieren? Werden sie für diese Lösegeld zahlen? Also das sind alles Fragen, die sich stellen. Und das ist sozusagen das eine Element, das darauf hindeutet, dass es zu einer größeren Auseinandersetzung kommen könnte. Andererseits setze ich darauf, dass doch eine gewisse Rationalität in vielen Kapitalen des Ostens ist. Also egal, ob das jetzt Moskau, Peking, Riad, dass man hier nicht alles aufs Spiel setzen will, um einen schweren Konflikt, der Jahrhunderte alt ist, aber wo man sich dann doch vielleicht fragt, in Teheran oder auch in Hisbollah-Rängen, steht es sich dafür, hier jetzt alles sozusagen vom Zaune zu brechen? Weil ich würde nicht ganz ausschließen, und wir haben es in einem unserer Gespräche, glaube ich, auch schon einmal andiskutiert, dass die Palästinenser vielleicht wieder im Regen stehen gelassen werden. Also es ist schwer einzuschätzen, in welche Richtung es geht. Ich habe den Eindruck, dass dieses PAD zu einem gewaltigen, noch größeren menschlichen Elend führen wird. Weil was macht Vertriebenen aus Nordgaza, die mehr oder weniger im Freien sitzen, noch als über 20 Grad, aber das ändert sich auch in zwei Monaten. Die haben wirklich keine Häuser. Da muss dann vielleicht, darf dann die UNO rein und Containersiedlungen bauen. Aber das andere Problem, das sich schon auch stellt, ist die wirtschaftlichen Folgen, also für ein Land wie Israel und auch Libanon und Jordanien, die sowieso in einer tiefen Wirtschaftskrise stecken, ist die Frage der Auslandsüberweisungen. Also diese Staaten können nicht leben ohne eben Gelder, die aus dem Ausland an sie abgeführt werden, ob jetzt von Familienmitgliedern oder von Staaten. Und Israel ist ganz besonders auch angewiesen auf diese Gelder, die sozusagen von der Diaspora kommen. Und Israel erweist sich in diesen Monaten als nicht sicherer Staat.
Ja, und es gibt auch brisante neue Entwicklungen hinsichtlich der Rolle Ägyptens in dem Krieg, denn die ägyptische Regierung hat jetzt Berichten zufolge den Vorschlag der Vereinigten Staaten, vorübergehend die administrative Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, abgelehnt und dabei betont, dass Kairo niemals eine Rolle bei der Beseitigung der palästinensischen Bewegung Hamas spielen werde. Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch unter Berufung auf hochrangige ägyptische Beamte, dass der ägyptische Präsident al-Sisi den Vorschlag des CIA-Direktor William Burns nicht akzeptiert habe, wonach Ägypten die Sicherheit im Gazastreifen gewährleisten soll, solange die palästinensischen Autonomiebehörde nicht bereit sei, nach Beendigung des israelischen Krieges in der belagerten Enklave die Führung zu übernehmen. Dem Bericht zufolge hat al-Sisi betont, dass Kairo niemals eine Rolle bei der Eliminierung der Hamas spielen werde. Frau Knesse, wie schätzen Sie denn da die Rolle von Ägypten ein und wie sehen Sie dieses doch klare Statement von Ägypten, das sie da abgeliefert haben?
Ja, das ist zweifellos ein wichtiger Faktor, weil Ägypten ist doch ein relativ enger Verbündeter der USA, auch wenn die Allianz nicht mehr ganz so eng ist wie unter Mubarak noch vor 10 Jahren, weil die Ägypter haben sich das sehr gut gemerkt, wie die USA Mubarak fallen gelassen haben. Und wäre nicht dieser Militärputsch unter Anführungszeichen gewesen, unter al-Sisi, dann wären heute die Muslimbrüder noch an der Macht und dann würde vielleicht die gesamte Situation in Gaza sowieso auch eine andere sein. Aber wie gesagt, es ist eine Militärregierung, eine Autorität, aber von den USA wohlwollend sozusagen weiterhin auch unterstützt. Und für Ägypten, die haben einfach jetzt klare Grenzen aufgezeigt und gesagt, so geht es nicht. Ja? Also das, was vielleicht die Israelis sich wünschen und was vielleicht auch eine elegante, unter Anführungszeichen, Lösung für andere wäre, nämlich die Palästinenser aus dem Gazastreifen doch einfach sozusagen auf ägyptisches Staatsgebiet rüberzulassen. Hier vielleicht als semantische Anmerkung. Wer aufmerksam den Aussagen folgt von Netanyahu und anderen eher nationalreligiösen Politikern in Israel, die sprechen ganz selten vom israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Palästinenser werden immer nur als Araber bezeichnet. Also das ist alles ein großer Topf und es gibt ja 20 arabische Staaten und die sollen schauen, wie sie weiterkommen. Und egal, ob sie jetzt da in Ramallah leben oder in Amman, das macht ja für die keinen Unterschied. Also die sollen mal dort leben, wo arabische Staaten sind. Das war immer in gewisser Weise eine Haltung, die man auf israelischer Seite fand. Die Araber haben 22 Staaten, wir haben nur den einen Staat. Und damit wurde die Tatsache, dass es eine Palästina-Problematik gibt, auch immer wieder unter den Tisch gewischt. Und das sieht man ja hier jetzt auch wieder in dieser Forderung oder in dieser Denkoption. Ja. Diese 2 Millionen Palästinenser sollen mal rüber nach Ägypten und dann wird sich das alles schon finden. Das zeigt einfach diese, wie soll man sagen, es ist nicht nur eine blanke Ignoranz, es ist eine Überheblichkeit und es ist, mir fehlen jetzt so die richtigen Worte, aber...
Könnte man nicht schon fast von Rassismus sprechen oder wäre das zu weit gegriffen?
Ich spreche ganz selten von Imperialismus oder Kolonialismus, wirklich ganz, ganz selten, eher nur im historischen Zusammenhang. Aber
Rassismus hatte ich gesagt.
Sie haben Rassismus gesagt. Würde vielleicht auch passen, ja. Aber für mich hat das Ganze ein imperiales Gehabe, so eben nach der alten Reißbrett-Diplomatie, unter Anführungszeichen. Wir sind wieder bei der Kanonenboot-Diplomatie, 19. Jahrhundert. Also man zeichnet am Tischtuch eines Abendessens sozusagen die neuen Grenzen ein und so wird über Völker hinweggefahren, wie es im 19. Jahrhundert gang und gäbe war. Und offenbar sind wir im 21. Jahrhundert keinen Deut weitergekommen. Es ist auch eine Riesenportion Rassismus dabei. Es löst natürlich überhaupt nichts, ja, weil ich war wirklich irritiert von dieser Ungeschicklichkeit, von dieser fast Naivität, von diesem so, des Vorgehens des US-amerikanischen Außenministers. Also man sehnt sich fast zurück nach einem Kissinger, der sozusagen mit allen Wassern gewaschen war. Aber der ursprünglich, nämlich im Jahr 73, auch plötzlich dieses Dossier Ägypten, Israel, Syrien übernahm und er sagte selbst, ich habe keine Ahnung, aber ich lese mich ein, ich arbeite mich ein und das hat er auch wirklich gemacht. Ja. Damals also hin und her geflogen und hat sich eingearbeitet und dann irgendwann hat er verstanden, who is who und hat auch gewusst, wer die Strippen ziehen soll. Also das war Kissinger und danach gab es noch einige andere, die sich eingearbeitet haben, learning by doing, aber gegenwärtig Blinken und Co., also das ungeschickter kann man nicht vorgehen.
Und nicht zu vergessen den US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der sich auch nicht wesentlich besser anstellt, was die diplomatischen Bemühungen um Frieden angeht. Und Frau Kneißl, wir haben jetzt diese Woche auch einen handfesten Skandal gehabt. Denn der Likud-Politiker Danny Danon, der auch ständiger Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen ist, hat erklärt, dass alle Fotojournalisten, die Fotos oder Videos von dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober gemacht haben, auf eine israelische Eliminierungsliste gesetzt werden, da sie als Teilnehmer des Angriffs gelten. Dazu schrieb er in einem Post auf Twitter: Israels Inlandsgeheimdienst kündigt an, alle Beteiligten des Massakers vom 7. Oktober zu eliminieren. Die Fotojournalisten, die an der Aufzeichnung des Angriffs beteiligt waren, werden in diese Liste aufgenommen. Und auch Netanyahu wirft den Fotografen vor, beim Angriff der Hamas dabei gewesen zu sein. Sein Büro schrieb auf Twitter dazu: Diese Journalisten waren Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ihr Handeln verstieß gegen die Berufsethik. Hintergrund seiner Aussagen ist ein Medienbericht, in dem die Anwesenheit von Fotojournalisten am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen am 7. Oktober in Frage gestellt wurde. Das wirft natürlich die Frage auf, ob Journalisten im Vorfeld von dem Angriff der Hamas wussten. Die Nachrichtenorganisation AP, Reuters und CNN haben jetzt auch schon die Zusammenarbeit mit den beschuldigten Fotografen beendet. Die New York Times allerdings verteidigte einen ihrer Fotografen nachdrücklich und erklärte laut Al Jazeera, es seien vage Anschuldigungen gegen die Journalisten erhoben worden, für die es keine Beweise gebe. Und ja, einige User in den sozialen Netzwerken fragen sich nun, wie es denn sein kann, dass Fotojournalisten scheinbar über den Angriff der Hamas Bescheid wussten, der israelische Geheimdienst jedoch nicht. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Posse verfolgt, und ist das für Sie ein Indiz dafür, dass die Angriffe rund um den 7. Oktober, so etwas wie hausgemacht sein könnten, oder sehen Sie das anders?
Ich habe in unseren Sendungen, ich glaube, einmal hatten wir ein Gespräch mit einem Gast, das war, glaube ich,
mit dem Herrn Klopper, die erste Folge, ja.
Ja, genau, da habe ich damals eigentlich mich dagegen ausgesprochen. Ich halte es weiterhin also einfach für eine totale Fehleinschätzung, und es ist mir klar, ich lese da auch sozusagen die verschiedensten Meldungen in den sozialen Netzwerken, und dann kommen andere Interpretationen, wie ein bisschen einleuchtender erscheint mir diese Problematik des Parkplatzes vor dem Festival, wo also hunderte Autos verbrannt wurden. Das können die Hamas-Kämpfer gewesen sein, das waren die Israelis selbst, aber das war vielleicht im Sinne von Friendly Fire oder auch, weil sie total plötzlich in Panik waren. Also es gibt sicherlich viele Elemente, die man in einem Puzzlespiel eines Tages hoffentlich wird zusammenfügen können, um mehr Klarheit. Also ganz klar wird vielleicht manches nie werden. Aber die Sache mit den Fotojournalisten, erstens zu dem Punkt, den Sie gleich zu Beginn eingeführt haben, Neutralisierungsliste, die seien sozusagen alle zu neutralisieren, zu eliminieren, zu vernichten. Das ist eine Sprache, die grauenhaft ist, die ich in Israel in den 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre zum ersten Mal hörte und die mittlerweile leider auch von vielen anderen verwendet wird. Also wenn sozusagen suspekte Terroristen erschossen werden, dann heißt es mittlerweile fast überall, die wurden neutralisiert oder eliminiert. Ja, also das Wort Neutralisierung, das hört man im Englischen, im Französischen, im Deutschen. Also das ist sozusagen die Verrohung oder die seltsame Instrumentalisierung der Sprache. Aber wenn sozusagen derartiges in Israel verwendet wird, dann spricht das gewisserweise für sich, und es fehlt absolut, aber nicht nur bei diesem Punkt, der Aufschrei aus der restlichen Welt. So etwas geht nicht, und das muss Konsequenzen haben, und Israel muss sozusagen auch mit gewissen Konsequenzen konfrontiert werden, weil niemand ruft nach Sanktionen, niemand wird jetzt israelische Sportler oder israelische Akademiker von wo auch immer ausladen. Wir kennen ja die Problematik aus Russland, Ukraine. Aber das ist ein anderes großes, weites Feld. Ich habe auch versucht, das für mich sozusagen zu ordnen, dieses Puzzle. Wie kam es, dass diese Journalisten Ahnung hatten? Ich sage Ihnen jetzt einmal meine selbstgestrickte Logik, die ich mir versuche. Das ist dann mein Reim. Das ist keine Logik, ist einfach nur, ich versuche meinen Reim auf das Ganze zu machen. Die Hamas, wie die Hezbollah und wie alle anderen diese Bewegungen, der IS, kennen ja auch deren Qualität, was PR anbelangt. Die wissen alle um die Macht der Bilder und um Kommunikationspolitik. Also die sind ja auch nicht sozusagen jetzt blank. Und da sind natürlich auch gewisse Freundschaften oder wie man das nennen will, entstanden zwischen dort tätigen Journalisten, die als freie Journalisten, ja, aber die arbeiten nicht nur im Gaza. Ich würde sagen, die gesamte Region ist voll von freien Journalisten. Sie sind freier Journalist. Ich habe einige Jahre als freie gearbeitet. Das heißt, man ist auf eigene Faust und nicht nur jetzt auf eigenes persönliches Risiko, sondern vor allem, ich bin mir gesagt, das ist ein finanzielles Risiko, wenn ich dort lebe und arbeite, weil bis ich sozusagen ein Interview oder eine größere Reportage oder Kommentar machen kann, muss ich ja viel Geld investieren. Und das wieder hereinzuholen durch den Verkauf von Fotos oder Texten ist nicht einfach. Das heißt, diese freien Journalisten, die dort tätig sind und für mehrere Agenturen arbeiten, die haben sozusagen unter Anführungszeichen ohnehin noch schon ein berufliche Absicherung im unter Anführungszeichen, weil sie für New York Times oder für Reuters oder wen auch immer arbeiten und jetzt nicht nur für was weiß ich, deutsche oder österreichische Provinzblätter. Da ist die sind in irgendeiner Weise in einem Naheverhältnis mit diesen Hamas-Führern, Politikern, wie auch immer. Und ich gehe eher mal davon aus, dass die wirklich im allerletzten Moment die Nachricht erhielten und dann auf diese Toyota Pickups und so weiter gesetzt wurden und mit dabei waren. Also das, man hat dann wahrscheinlich irgendwie sozusagen den Köder gelegt, da kommt was Größeres und haltet euch bereit und dann ging's los, ja. Und so etwas kennen wir ja auch von verschiedensten westlichen Apparaten, ja, wo Medien, Militärs und Politiker in einem ganz kuriosen Dreiecksverhältnis stehen. Als beispielsweise im Dezember 1992 die US-Armee die Somalia-Intervention machte. Ja, das war eine Art Kuckucksei, das der alte Präsident Bush dem damals frisch gewählten Clinton noch ins Nachfolgenest legte. Damals war CNN auf dem Höhepunkt seiner Popularität und Bedeutung. Und bevor die US-Marine in der Bucht von Djibouti sozusagen auffuhr mit ihren Kampfschiffen, konnten die CNN-Kameraleute ihre Leuchten am Strand aufstellen. Also ich bin jetzt nicht so, soll ich sagen, so entsetzt oder so angewidert oder was auch immer, weil das ist mittlerweile Arbeitspraxis, ja.
Ja, wir erleben einen Informations- und Propagandakrieg. Ich glaube, das kann man ganz, ganz offen so sagen. Und während im Ukraine-Krieg man noch den Eindruck hatte, dass die USA zumindest im Westen immer noch die Vormacht haben, was die Hoheit über die Information angeht, herrscht mittlerweile, was im Krieg um Israel und Palästina angeht, die Sorge, dass die Deutungshoheit verloren geht. Das belegt jetzt eine ganz aktuelle Meldung, denn US-Diplomaten warnen die beiden Administrationen vor einem dauerhaften Ansehens- und damit eingehenden Einflussverlust der USA in der arabischen Region durch die Haltung des Präsidenten im Nahostkonflikt. Das berichtet der gerade von Ihnen zitierte Nachrichtensender CNN. Die beiden Administration habe deutliche Warnungen von US-Diplomaten in der arabischen Region erhalten. Das schreibt CNN so auf seiner Website. Die starke Unterstützung der USA für die mit brutaler Gewalt vorgehenden israelischen Streitkräfte und ihre tödlichen Militärschläge in Gaza führen zum Verlust der arabischen Öffentlichkeit für eine ganze Generation. Frau Kneißl, das scheint sich da, was den Krieg um unsere Köpfe angeht, nicht gut zu laufen für die USA. Können Sie das so, können Sie diesen Eindruck, diesen subjektiven Eindruck so bestätigen? Also verlieren die USA da an Vertrauen und Informationshoheit in der Region?
Ja.
Und vielleicht auch auf der ganzen Welt und in der westlichen Welt?
Absolut. Also ja. In Washington war wirklich, ich würde sagen, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt eingreisen will, dann würde ich mal ansetzen, 2010, 2012, da begann Washington absolut an Glaubwürdigkeit im Nahen Osten zunehmend zu verlieren. Das war das Debakel im Irak, die Bilder von Guantanamo, von Abu Ghraib-Gefängnis in Bagdad. Das war das Debakel arabischer Revolten, die keiner mitbekommen hatte, der Sturz von Mubarak und. Also es war damals eine Art Kurzformel in Washington, die auch der spätere Außenminister Kerry offiziell verwendete, so im Sinne von "They don't like us and we don't need them". Also das hörte man in Washington. They waren die Araber, also those in the Middle East, they don't like us. Und da war immer dieses große die große Gewissensbefragung, ja, warum mögen uns die denn nicht? Und da wurden Seminare veranstaltet und Bücher geschrieben, wo man sich eben dann wiederum Fragen gestellt hat, ja, wie konnte denn das passieren mit der gescheiterten Irak-Invasion etc. etc. Also ein ziemlich naiver Zugang, aber erweitert um die Tatsache, ja, das Öl brauchen wir ja alle schon längst nicht mehr. Wir haben unser eigenes Schieferöl und Schiefergas. Und ich erinnere mich an eine Aussage von John Kerry, Außenminister unter Obama, der übrigens auch einen sehr ungeschickten, aber zumindest noch ein bisschen professionelleren Anlauf unternahm damals, um die Palästina-Problematik zu lösen. Also er hatte damals gesagt, in 6 Monaten bringen wir das sozusagen auf die Reihe, und hat jedem erklärt, was er machen muss. Und eigentlich wollte ihn keiner mehr empfangen, weil sie sich gesagt haben, der weiß nicht, wovon er spricht. Ja, also da waren sich die Israelis und die Palästinenser damals geradezu ironisch einig, ja, dass man mit dieser US-Initiative nicht anfangen kann. Aber dann sagte man sich natürlich in Washington, naja, wir brauchen die nicht. Und Kerry, ich habe das Zitat in Texten mal verwendet und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat, aber es ging so ungefähr darauf hinaus, der Nahe Osten kostet uns 90% unserer Nerven, ist aber nur, ich sage jetzt einmal, 10% Umsatz im gesprochen. Also widmen wir uns doch den Weltgegenden, die wir nötiger haben, wie beispielsweise China und Indien und so weiter und Südamerika. Also die sind ja für uns wirtschaftlich viel wichtiger und die kosten uns nicht so viel Nerven. Also zu dem Zeitpunkt, und das liegt jetzt circa 15 Jahre zurück, hatten die USA sich zunehmend entfernt von der Region. Und dass sie jetzt im Jahr 2023 noch einmal mit dem Rücken zur Wand stehen und eigentlich niemand was mit ihnen zu tun haben will, ist, wenn wir jetzt mal kurz absehen von dieser Unterbrechung Trump und dem großen Honeymoon mit Saudi-Arabien und den Abrahams-Abkommen und der Kuhstand, das war wirklich eine Art, ja, ich nenne es mal ganz kurz einen Honeymoon, so wie Aufflackern einer zerbrochenen Beziehung, wo man dann sozusagen noch einmal schnell miteinander ins Bett hüpft. Und das war dann sozusagen eine Art Neuinterpretation, aber nicht nachhaltig. Ja. Und jetzt wollen eigentlich alle, die in die Abrahams-Abkommen eingestiegen sind, nicht wirklich was damit zu tun haben. Und ich komme nochmals darauf zurück, was ich bei unserer ersten Sendung gesagt hatte. Mich irritierte wirklich, als ich am 5. Oktober las, Saudi-Arabien und Israel stünden kurz vor einer Normalisierung ihrer Beziehungen. Ich konnte mir damals das nicht erklären, weil ich hatte immer wieder gesagt, das wird nichts, ja. Und ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite die Weisung erfolgte, jetzt schlagen wir zu. Ja? Aber vielleicht war es das. Und vielleicht kam es auch von einer anderen Seite. Interessant ist ja auch, vielleicht noch ganz kurz zu dem vorher diskutierten, die Iraner verweisen darauf, die Hisbollah verweist darauf, wir haben davon nichts gewusst. Ja, das war wirklich die Sache der Hamas. Und vielleicht möchte man sich auch nicht darin einmischen, wenn man sagt, das sollen die Palästinenser für sich selbst lösen, klären, militärisch, weil das soll in der Geschichtsschreibung rückblickend dann sozusagen ihr Befreiungskampf gewesen sein. Also das ist die Interpretation, die ich zumindest zwischen den Zeilen lese, wenn ich die Aussagen aus Teheran und der Hisbollah verfolge. Und die USA, jetzt wenn es um die Glaubwürdigkeit und die Deutungshoheit von Medien und so weiter gilt, auf Anrufe des Weißen Hauses reagiert man in Riad schon seit Jahren nicht mehr. So, also da hebt keiner mehr ab. Der US-Botschafter ist in vielen Hauptstädten dieser Region nicht mehr so wichtig. Ja, da empfängt man vielleicht dann doch eher den Botschafter eines anderen großen Landes. Die Firmen haben sich zurückgezogen aus verschiedensten Gründen. Und was jetzt das mediale Geschehen anbelangt, also wenn ich mich in ein Hotel in Beirut oder Amman oder wo auch immer hinsetze, dann kann ich heute unter so vielen Global Networks wählen, ja. Egal, ob das jetzt RT ist, ja, also Russia Today, dass ich dort überall sehen kann. Übrigens Arabisch ein sehr florierender Sender. Also die tun sich vielleicht da als RT Deutsch, weil die bekannten Probleme da sind mit dem deutschsprachigen Raum. Aber RT Arabisch hat überhaupt keine Probleme. Und im Libanon, alle meine Nachbarn sahen RT Arabisch und verfolgten Interviews mit mir. Egal, ob das jetzt die chinesischen Global Networks sind, die türkischen, die verschiedensten Satellitensender Katars und Saudi-Arabiens. Also da ist mittlerweile eine so breite Palette da, dass das, was CNN mal war und das Monopol hatte und alle schauten sozusagen CNN und ja, CNN hat gesagt und Aman Pura war das und jenes, das ist schon lange nicht mehr.
Ja, Frau Kneißl, wir hatten ja zu Beginn gesagt, dass wir uns heute eigentlich noch über den Ukraine-Krieg und die dortigen aktuellen Entwicklungen unterhalten möchten. Jetzt sehe ich nur mit Blick auf die Zeit, dass es wahrscheinlich schon etwas knapp werden wird. Aber ich denke, vielleicht, ja, Sie geben mir gerade das Zeichen, gut, dann werfen wir doch noch einen Blick rüber, denn diese Woche kam die Meldung rein, dass die EU-Kommission die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfiehlt. Vor der ersten Gesprächsrunde soll das Land allerdings begonnene Reform noch abschließen. Das geht jetzt aus einem Bericht der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen vor. Die Ursula von der Leyen sprach unterdessen von einem historischen Tag für die Ukraine. Wir kennen diese Rhetorik, die gehört mittlerweile mit dazu. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine, die jetzt ja scheinbar tatsächlich in Angriff genommen wird? Wird das zum Wohle des Landes sein und einen möglichen Frieden in Europa forcieren? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Also lassen Sie mich zwei Hauptstädte zitieren. Budapest hat gleich mal gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir auch nur daran denken, mit ihnen Gespräche zu öffnen. Aus Moskau hieß es mehrfach, ja, sollen sie zur EU beitreten? Wir hatten nie was gegen einen EU-Beitritt. Ja. Vielleicht ein Satz noch sozusagen aus der rein akademisch-theoretischen Betrachtung. Als ich junge Diplomatin war, Anfang der 90er Jahre, all die Veränderungen in Mitteleuropa stattfanden, da wurde uns gelehrt, ob universitär oder im Alltag, im ministeriellen Alltag, bevor es zu irgendeiner Erweiterung kommt, muss es zu einer Vertiefung der Mechanismen der europäischen Integration kommen. Also das waren immer so die tragenden Worte. Und darüber wurde viel diskutiert auf EU-Seminaren, aber letztendlich, wir wissen es, wenn wir die letzten 30 Jahre betrachten, es wurde erweitert, die große Erweiterungsrunde 2004 mit eben damals 10 Staaten, dann kam noch 2013 Kroatien, 2017, 2019 stieg Großbritannien gewisserweise aus. Aber es wurden nie die Mechanismen entwickelt, um wirklich dieses große Gefüge arbeiten zu lassen. Und das ist für mich der große Haken, der große Pferdefuß im Unterfangen europäische Integration, weil nie klar war, auf was soll es hinauslaufen, auf ein Europa der Nationen, auf etwas Föderales, wie es sich Deutschland immer wieder wünschte, ein Europa der Vaterländer, de Gaulle. Also es gab hier nie eine klare Stoßrichtung und einen Fahrplan, was und wie man es erreichen will. Und wenn wir nehmen die Staaten, die im Wartezimmer der Europäischen Union jetzt schon seit vielen Jahren sitzen, seit 2004 gilt das für die Türkei, seit bald 10 Jahren gilt das für Staaten wie Serbien, Albanien, Montenegro, die sozusagen hier auch Nordmazedonien ist ein besonderer Fall, weil den Nordmazedoniern, die ursprünglich Mazedonien hießen, sagte man bis 2018, wenn ihr euren Grenzkonflikt mit Griechenland gelöst habt, dann wird alles sozusagen ruckzuck gehen. Und da haben wirklich viele Leute viel riskiert auf griechischer und auf mazedonischer Seite, um diesen Grenzkonflikt zu bereinigen. Und der Namensstreit wurde gelöst, indem Mazedonien umbenannt wurde in Nordmazedonien. Was war die Folge? Nichts ist passiert, ja. Also es wurden sozusagen diejenigen, die da wirklich Kopf und Kragen riskierten für diese Verhandlungen, wurden im Regen stehen gelassen. Und wir haben also eine Riesengruppe von Staaten, größten davon ist die Türkei, die im Wartezimmer sitzen. Aus der Türkei hört man regelmäßig, und das waren nicht nur die jüngsten Aussagen von Präsident Erdogan, das sagen die Umfragen, das sagt ihnen jeder Journalist, der sich damit beschäftigt, 70% der Türken haben überhaupt kein Interesse mehr, in einen europäischen Verbund einzutreten. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Ehre. Man will nicht einfach so jetzt sozusagen ohne eine klare Lösung vor der Tür stehen gelassen werden. Also da muss man irgendwann einmal hopp oder drop sagen. Ja? Und es ist ja jetzt nicht nur es ist nicht nur die Ukraine, ein Land im totalen Kriegszustand. Korruption und so weiter ist jetzt etwas anderes, was vorher immer sozusagen, dass das ein Hindernis war. Aber wir haben auch Bosnien-Herzegowina, das in einem an sich Patt steht. Wir haben Kosovo, das in einem totalen Patt ist und wo auch der Konflikt jederzeit wieder hochkochen kann. Also die Europäische Union importiert sich Konflikte. Und das war der Fall mit Zypern, weil auch bei Zypern hieß es ursprünglich, zuerst muss dieser Konflikt gelöst werden. Da hat man damals noch mit der UNO so manchen Kofi Annan-Friedensplan versucht zu betreiben, aber letztendlich sich doch dazu entschlossen, diesen Konflikt zu importieren, ja, Nordzypern. Wie man jetzt mit Bosnien-Herzegowina und der Ukraine, die überhaupt groß und Schlachtfeld ist, umgehen will, entzieht sich meiner Kenntnis. Also diese Rede von Ursula von der Leyen, ich habe sie in Ausschnitten am Bildschirm gesehen, meine innere Reaktion dazu war nur, das ist alles nur mehr surreal. Ja? Ich glaube, da dreht sich jeder, der in irgendeiner Weise ernsthaft sich mit der europäischen Integration beschäftigt hat, im Grabe um, ja, weil die meisten von denen, die es ernsthaft meinten, sind tot. Das ist surreal, ja, weil ja, aber Frau von der Leyen, und sie ist ja nicht alleine, ja, sie macht das ja mit in der Gefolgschaft oder auf Grundlage von Papieren von tausenden Bürokraten, die und ja auch in gewisser Weise schon auch eine Unterstützung von so manchem EU-Staat dabei, der sagt, die Ukraine muss auf jeden Fall in die Europäische Union, und ganz federführend dabei ist Deutschland, weil Frau von der Leyen noch ihre unter Anführungszeichen historische Rede hielt, lauteten die Schlagzeilen zu Beginn der letzten Woche: Annalena Baerbock hätte mehr oder weniger im Alleingang ihrem Kollegen Kuleba zugesagt, ja, das mit der EU, das machen wir schon für euch. Ja. Also irgendwie herrscht da eine große Konfusion und eine gefährliche Konfusion, was das alles soll. Und außer, dass man sich damit viel, viel weitere Zersplitterung innerhalb der bestehenden EU einhandelt, also mehr kann ich daraus nicht erkennen, weil es ist nicht nur Ungarn, das sagen wird, kommt gar nicht in Frage. Das sind meiner Einschätzung nach, wenn das 10 weitere EU-Hauptstädte auch sagen, ja.
Ja, es bleibt spannend zu sehen, weil wie sich das alles da unten weiterentwickelt. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch in die USA blicken, denn dort bahnt sich eine mit Spannung erwartetes Treffen an zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und Joe Biden. Xi Jinping wird nächste Woche Mittwoch zu einem Treffen in San Francisco erwartet. Dort wird Xi beim Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft erwartet. Es ist jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass Xi in den USA empfangen und erwartet wird. Wie blicken Sie denn auf dieses Treffen und was wird es auch für die weitere Entwicklung der Beziehungen der beiden Länder bedeuten?
Die Beziehungen sind sehr, sehr zerrüttet. Also wenn man kurz in Erinnerung rufen will, die Strafzölle, die unter Donald Trump anstiegen, der Umgang mit Huawei, die Verhaftung der Finanzvorständin von Huawei, die zufälligerweise auch gleichzeitig die Tochter des Firmengründers ist. Also da gab es viele, viele Themen, die auf einer langen Liste der Zerrüttung stehen. Und als Biden gewählt wurde oder der Wahlkampf zwischen Trump und Biden lief, da war ja interessant zu vermerken, dass ein Thema von Trump jedenfalls auch in die neue US-Außenpolitik übernommen werden würde, und das war das Thema China. Also darin sind sich die US-Amerikaner einig. Vor China muss man sich schützen, muss man die US-Wirtschaft schützen, muss man die Hacker und so weiter, also es und TikTok verbieten, weil das machen ja US-amerikanische Firmen nicht, dass sie irgendwie jetzt Personaldaten aufnehmen oder sonst etwas. Das macht nur TikTok. Und daher war das alles sozusagen ein Thema, worüber man sich eigentlich in den USA über alle Parteigrenzen hinweg einig ist. Ja, das ist so. Zu Israel vielleicht teilweise unterschiedlicher Meinung. Und auch bei der Ukraine, aber bei China ist man doch klar auf Kurs, egal ob Republikaner oder Demokrat. Und für Präsident Xi wird es kein einfacher Besuch werden, weil natürlich hängen Arbeitsplätze, Firmeninteressen zwischen diesen beiden großen Staaten sehr, sehr eng zusammen. Und wir haben diese kuriose Situation, dass erstmals in der Weltgeschichte die Nummer eins der größte Schuldner bei der Nummer zwei ist. Also die USA ist Schuldner bei der Nummer zwei. Ja. Und die Nummer zwei verkauft zwar ihre diversen US-Staatsanleihen seit Jahren, um eben nicht hier sich eine große offene Flanke zu leisten. Aber es wird ein schwieriger Besuch. Vor allem auch, weil die Wirtschaftsdaten in China aus verschiedensten Gründen eben auch nicht so rosig sind. Und man kann jetzt hier auch, man hat vielleicht nicht so viel Radius, wie man noch vor ein paar Jahren hatte, Antipandemie, wo man sich vielleicht leichter getan hätte, das eine oder andere abzustoßen. Und man muss auch danach trachten, zu Hause sozusagen den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten und so weiter. Aber wir werden ja in einer Woche vielleicht klarer sehen und dann am Sonntag in einer Woche, wenn ich dann hoffentlich auch wieder richtig gehen kann und gut bei Fuß bin, sozusagen darüber uns austauschen.
Richtig, mit diesen Worten, Frau Kneißl, ich wünsche Ihnen alles Gute. Es bleibt weiterhin spannend. Wir werden sicherlich nächste Woche dann über die von Ihnen genannten Themen noch ausführlich zu sprechen kommen. Nun wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bleiben Sie wohl auf. Ich freue mich bis nächste Woche.
Dankeschön.
Ja, und auch ein großes Dank von mir an unsere Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei dieser Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.